What's up?
It's your boy Aaron from Game Grumps, and I'm here to tell you, you're listening to Radio Ravnica, the best dang show that ever was on the internet, and you're listening to it right now, and it's happening in your face.
Radio Ravnica, Folge 261. Heute alles, was wir bisher noch nicht hatten, über Duskmourne. Wir gucken uns heute die Commander Decks an, die restlichen, die wir haben. Eins haben wir letzte Woche schon angeschaut. Dann gucken wir uns natürlich die Top 6 Karten von uns, von unserer Liste aus Duskmourne an. Und wenn wir dann noch Zeit haben, Ask Us Anything. Und mit uns meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch den lieben Robin. Robin, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's ganz gut. Es war jetzt irgendwie eine sehr lange Preview-Zeit. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon irgendwie 3-4 Wochen Duskmourne besprochen. Deswegen so ein bisschen froh bin ich darüber, jetzt heute so ein bisschen den Abschluss zu treffen. Aber ich freue mich auch sehr aufs Set. Ich will es unbedingt mal spielen. Und das hat echt einiges jetzt an Vorfreude bei mir gesorgt. Deswegen, schauen wir mal, was heute so alles an Karten besprochen werden. Wenn es euch übrigens interessiert, wir hatten schon in den letzten Wochen, wie gesagt, über Duskmourne Spoiler gesprochen. Das heißt, schaut unbedingt in die alten Folgen auch noch rein und schaut euch da die Meinungen zu an oder hört da mal rein. Aber auch diese Woche sind wir gefuelt von Holy, der Alternativen zu Energy Drink und Eistees, die es da draußen im Supermarkt gibt, in gesund und ohne Bullshit. Und ihr könnt uns unterstützen und diese Getränke ausprobieren bei weareholy.com/radioravnica und die Codes benutzen, Ravnica10, 10% für euren Einkauf oder Ravnica5 für 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und wie gesagt, ihr unterstützt uns dabei indirekt, könnt diese leckeren Getränke genießen. Und wir haben da auch noch was mit davon. Dementsprechend, das vorweg, kommen wir mal direkt ins Thema rein. Und zwar die Duskmourne Commander Decks. Letzte Woche haben wir Jumpscare besprochen, heute haben wir die anderen drei vor Augen. Freust du dich denn auf die neuen Commander-Decks? Du hast ja letzte Woche schon so ein bisschen gesagt, 4 ist wieder ein bisschen viel. Hat sich da seitdem du die Decks gesehen hast, ein bisschen was bei dir geändert? Oder ist es eher die Bestätigung, was du schon vorher dir gedacht hattest?
Ich frage mich vor allem, also es hat sich geändert tatsächlich.
Ja.
Weil die Themen doch sehr weit auseinander liegen. Mhm. Aber ich mich bei vielem einfach frage so, what? Also gerade bei den neuen gedruckten Karten, muss ich sagen, ist dieses Mal, gerade nachdem wir jetzt das erste gesehen hatten, wo ich gedacht habe so, ja, sind ganz nette neue Karten drin, aber jetzt auch nichts Krasses, gucke ich da jetzt rein und mir, please, what? Also es sind so viele neue Karten, die da drin sind, also noch nie dagewesene Karten, die wirklich crazy stark sind. Mhm. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Da sind noch ein paar Sachen bei, wo selbst ich schon ein bisschen anfange zu zittern und mir denke, das will ich nicht haben.
Ja, ich bin mal gespannt, was du da im Konkreten meinst. Ich finde auch, man merkt auch immer mehr und mehr, dass halt so die Grenze, was so reprintable Sachen in diesen Decks halt angeht, dass die immer weiter verschoben wird. Ich habe schon teilweise gesehen, werden hier auch Karten gereprintet aus den Stranger Things Secret Lair. Also halt natürlich in der Magic Within Version, jetzt nicht die Sachen davon, aber auch sowas wie ein paar Herr der Ringe Karten, die ja jetzt quasi ein neues Artwork bekommen. Also sie trauen sich auf jeden Fall schon ein bisschen was mehr, aber über welches Deck möchtest du denn als erstes reden?
Lass uns zuallererst mal über Miracle Wonder reden.
Ja.
Dann habe ich das schon mal auf meiner Bucketlist.
Genau, Miracle Wonder, das Aminatu Veilpiercer Deck. Das ist ein 4-Mana-Planeswalker, ein generisches, ein weißes, ein blaues, ein schwarzes für ein Legendary Creature Human Wizard mit 2/4. Und in der Upkeep können wir Surveil 2 anwenden. Das heißt, wir schauen uns die ersten zwei Karten an und entscheiden dann, ob die beiden auf die Bibliothek kommen, in einer beliebigen Order oder halt in den Friedhof gelegt werden. Each Enchantment Card in your hand has Miracle. Also jede Karte in unserer Hand hat Miracle. Die Miracle Cost ist gleich der normalen Mana-Kosten, aber reduziert bei 4. Das heißt, Aminatu will Miracles casten in einer Enchantress-Shell sozusagen.
Ja.
Was findest du denn daran so spannend?
Miracle ist eine Fähigkeit, die sehr, sehr lange sehr, sehr gut gelaufen ist in verschiedenen Formaten und die immer noch sehr, sehr stark ist tatsächlich. Es gibt immer noch eine Menge Miracle-Spells, die wirklich von vorne bis hinten absolut powerful sind. Und ich finde die Kombination hieraus sehr, sehr, sehr stark. Und vor allem, finde ich, sind hier krass gute neue Karten drin. Mein besonderes Augenmerk liegt hier auf dem Metamorphis Fanatic. 6 Mana, 4/4 Lifelink. Wenn er ins Spielfeld kommt, kann man eine Kreatur aus dem Friedhof zurück ins Spielfeld bringen und eine Lifelink-Marke drauflegen. Mhm. Und die Miracle-Kosten von dem sind 2.
Ja.
Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und einen Troll-Cycle macht, also bedeutet, man cycelt einen Troll von Khazad-dûm für 1 Mana und so zieht ein Land raus. Spielt das Land, kann man Turn 3, wenn man jetzt einen Brainstorm oder einen Ponder hat zum Upsetten, Turn 3 10 Power Lifelink aufs Board klatschen.
Das ist schon ziemlich gut. Also gerade wenn man damit schon mit diesem Swamp suchen quasi sich schon eine passende Kreatur zum wieder ins Spielfeld bringen rausholt. Ja. Das ist nicht die erste Kreatur, die wir haben mit Miracle. Ne? Es gab in Warhammer 40k schon mal Kreaturen,
genau, die auch Miracle haben. Es gibt die St. Catherine, die auch sehr viel zum Beispiel gespielt wird.
Ja.
Und aber Heli ist wahnsinnig dumm. Also strubbel dumm gut.
Ja, ich finde es, glaube ich, auch ziemlich spannend. In dem Deck, dadurch, dass du halt diesen Discount von 4 generische hast, wie du da auch deine Karten daneben auswählst. Also wir haben relativ viele recht teure Spells, also gerade halt die in Enchantment-Richtung, wo man aber dann genau, wenn man die 4 abzieht, ist es dann wieder schon sehr, sehr gut. Also Sphere of Safety zum Beispiel ist 4 generische und ein weißes. Und du hast dann halt quasi diesen Bubble-Effekt, diesen Pillow-Fort-Effekt mit drin für ein weißes, wenn du das halt wirklich miraclen kannst. Oder The Eldest Reborn, auch ein ziemlich starker Effekt für ein schwarzes Mana. Und da bin ich aber mal gespannt, inwieweit glaubst du denn, kann man die oberste Karte der Bibliothek beeinflussen in jetzt dem Deck, wie wir es hier haben? Glaubst du, das ist was sehr gut funktioniert? Oder ist das was, wo du Upgrade-Potenzial sehen würdest?
Das ist auf jeden Fall Upgrade-Potenzial. Man hat halt sowas wie Senses Divining Top, der immer noch eine broken gute Karte dafür ist. Ja. Es ist Portent drin, es ist Ponder drin, es ist, glaube ich, Brainstorm drin, wenn ich es richtig sehe. Ja, es ist drin. Also so ein bisschen kann man es beeinflussen, keine Frage. Was ich halt so spannend finde, ist die Idee, dass sie ja halt auch Enchantment-Spells in der Hand Miracle gibt und sehr viele der Verzauberungskreaturen in diesem Deck eben auch mit 4 Mana vorne stehen und so weiter und so fort. Was das Ganze sehr, sehr interessant macht. Die Verzauberung natürlich selbst auch. Aber gerade die Kreaturen finde ich so spannend. Und dann ist es fast schon egal. Weil wenn praktisch alles in deinem Deck Miracle hat, dann ist es egal, wie du stackst. Du wirst einfach einen billigen Zauber bekommen.
Ja, das ist auf jeden Fall, ja, vor allen Dingen, ne, wenn du halt einen Discount von 4 Mana auf nur ein Spell hast, dann ist das auf jeden Fall schon insane. Und eben die Fähigkeit von Aminato selbst halt zu surveillen, hilft dir ja da auch, dass du dann die Sachen, die du oben drauf haben willst, dann zumindest in der Upkeep direkt schon sehen kannst, dass du es dann halt bei dem Draw eben miraclen kannst. Und das ist schon ziemlich strong. Aber es ist
nicht der einzige Kommando. Du musst es ja nicht casten, tatsächlich. Du musst es nicht casten. Ja. Und das Spannende ist natürlich, was da mit den Rooms passiert.
Ja.
Denn da haben wir auch ein paar von drin. Und wenn du dann so einen Locker-Room spielst, der kostet dann auch nur ein blaues Mana. Zum Beispiel.
Aber wie ist das denn? Genau, da müsstest du aber trotzdem noch den einen blauen zahlen, um den anderen Raum zu unlocken, richtig?
Genau, du kannst einfach 2 blaue bezahlen, um beide zu unlock zu spielen. Aber dann kostet der statt 6 halt 2.
Ja, das ist auf jeden Fall schon gut. Also, das ist ein guter Discount. Also vor allen Dingen, das macht halt in dem Deck auch noch mehr Sinn, dass man halt auch eben immer die teurere Alternative auf derselben Karte hat. Und im Zweifel, wenn man sie wirklich nur so casten kann, kann man halt auch in dem Fall jetzt mit Locker Room und Bottomless Pool eben die günstigere Seite spielen und dann auf den anderen später kommen. Also es ist schon auf jeden Fall ein interessantes Design, wo ich denke, okay, da greifen die Zähne von den Zahnrädern ganz gut ineinander. Wir haben aber noch einen zweiten Commander, und zwar The Master of Keys. Ein, 3 Mana mit einer X-Kost mit drin. Also X, ein weißes, ein blaues, ein schwarzes für ein 3/3 Legendary Enchantment Creature Horror mit fliegend. Und wenn er ins Spiel kommt, nimmt man oder packt man X-1-1 Counter auf diese Kreatur und mild doppelt X. Also ne, X gleich 2, wenn man den für 4 Mana castet, kriegt er 2-1-1 Marken und man mild 4. Each enchantment card in your graveyard has escape. The escape cost is equal to this card's mana cost plus exile 3 other cards from your graveyard. Das heißt, man kann hier sehr gut mit Friedhöfen arbeiten. Und das ist auch so ein Schema, das hatten wir schon bei Jumpscare gesehen. First Command und Second Command, die funktionieren schon irgendwie entfernt ganz gut miteinander, wollen aber als Commander unterschiedliche Dinge. Also hier so ein bisschen mehr dieses Reanimieren, lieber zu viel millen als zu wenig und aus dem Friedhof casten. Welcher gefällt dir denn von beiden besser? Oder was hältst du denn von Master of Keys?
Ich muss sagen, Master of Keys ist ganz nett. Aber die Aminatu, da kommt halt nichts dran vorbei. Die ist halt richtig gut.
Verstehe. Aber ich meine, du könntest Masters of Keys miraculen mit Aminatu.
Ja, das ist dann ganz nett. Dann kann man damit was wiederholen. Aber ich mag persönlich einfach Escape nicht. Escape hat nur Mist in Magic the Gathering gebracht, inklusive Uro. Und dementsprechend bin ich da kein Fan von.
Ja, verstehe ich. Aber ich sehe auf jeden Fall auch das Potenzial. Das ist so ein bisschen wie, was wir bei Bloomborough hatten, mit dem andere Kreaturen kriegen Offspring, andere Enchantments kriegen Escape. Kann gefährlich werden mit irgendwelchen Loops von Graveyard-Geschichten, die jetzt wieder reinkommen. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Auswahl. Und vor allen Dingen
Landbase ist halt Müll, kennen wir schon. Haben wir schon öfter drüber geredet. Ist ganz lustig, unsere erste Spoilerkarte, die wir jemals hatten, ist da tatsächlich drin.
Hall of Heliots Generosity.
Genau.
Ja. Auf einer der teuren Länder.
Ja, aber ansonsten, das sind so viele getappt ins Spiel gekommen. Es sind alle Tempel, sind alle Three Wing, es sind alle Bounce-Länder mit drin, Evolving Wilds und was nicht. Also es ist so viel Arkan-Sanktum, es sind so viele getappt ins Spiel gekommen drin, wo ich sage, oh Junge, das Deck ist nicht schnell.
Ja, leider. Leider halt, ne? Aber so ein paar andere Reprints sind auf jeden Fall ganz nett. Wir haben Inkshield hier zum Beispiel drin. Das war auch letztens in der Sheldon Secret Lair mit drin. Haben wir hier nochmal als Reprint, als einer der teureren Karten. Wir haben auch sowas wie Monologue Tags, wo ich noch weiß, dass sie angekündigt wurde. War es eine super gehypte Karte. Mittlerweile so 5 Euro. Und auch so Sachen wie Extravagant Replication. Was auch ein Reprint ist, aber von einem Commander-Set, was noch gar nicht so lang her ist, ist natürlich in diesem Fall auch ein Enchantment mit 4 generischen Mana-Kosten. Das heißt, es funktioniert sehr gut mit Aminatu. Und hat halt die Fähigkeit, at the beginning of your upkeep, create a token that's a copy of another target non-land permanent you control. Also kopiere einfach irgendwas, was du willst. Und das jeder Upkeep ist schon ziemlich, ziemlich gut. Was ist denn allgemein sonst so dein Eindruck vom Deck, außerhalb der Mana-Bases und so der Reprints? Gibt es irgendwas, was dir da so auffällt, wo du sagst, okay, weiß nicht, da müsste man noch mal ran oder das funktioniert nicht so gut?
Die Deck-Manipulation. Also, dass man wirklich sagt, hey, ich kann die obersten Karten meines Decks irgendwie anpassen und so weiter und so fort. Das funktioniert halt nicht so gut. Die Enchantments laufen ganz gut miteinander. Es ist ganz, ganz sweet. Man hat nicht zu viele Pillows mit drin, was ganz nett ist. Shark Typhoon ist drin, gute Karte. Deswegen, also es sind viele gute Karten drin, aber das Deck ist sehr, sehr stark auf Aminatu ausgesetzt und ganz, ganz, ganz wenig halt auf The Master of the Key, was man ja schon kennt. Also tatsächlich ist es ja so, dass wir auch beim anderen Commander-Decks und auch bei allen anderen Commander-Decks, Spoiler, es eher so haben, dass die Commander, die First Commander eher das Deck repräsentieren und die Second Commander halt einfach nur eine nette Alternative sind, die aber mit diesem Deck nicht realisierbar ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, damit erstmal genug von Aminatu. Mhm. Das ist ja aber auch was man auch sagen kann, wir haben wir schon wieder ähnlich zu dem Landfall Simic Deck von letzter Woche. Jetzt haben wir hier ein Esper Enchantress mit immer so einem Kniff dazu. In diesem Fall ist es halt Miracle mit Enchantments. Aber wir haben schon wieder so eine neuer Twist an was wir schon kennen. Das heißt, ganz so neu sind die Mechaniken nicht und die Grundlage ist auf jeden Fall da, deswegen auch auf jeden Fall ein solides Deck. Aber wir können ja mal schauen, wie es ist bei dem nächsten Deck und zwar das Death Toll Deck würde ich jetzt mal ganz gerne besprechen. Yes. Angeführt von Winter Cynical Opportunist. Ebenfalls 4 Mana, 2 generische, ein schwarzes, ein grünes für ein 2/5 Legendary Creature Human Warlock mit Death Touch und immer wenn er angreift, mill 3 Karten. Dann funktioniert er mit Delirium, das heißt, at the beginning of your end step, you may exile any number of cards from your graveyard with 4 or more card types among them. If you do, put a permanent card from among them onto the battlefield with a finality counter. Das heißt, Delirium, du willst 4 oder mehr verschiedene Kartentypen im Friedhof haben. Kartentypen, also Kreaturen, Enchantments, Artefakte, Länder, Sorcery, Instant und all das, was da noch dazu geht. Alles, was man bei Tarmogoyf zählt, kommt hier mit rein. Und in diesem Fall will man die aus dem Friedhof wieder rausnehmen um sie dann ins Spielfeld zu kriegen, for free. Was sagst du denn zu Winter?
Ich bin verwirrt davon, dass es ihn zweimal gibt. Ja. Weil es gibt ihn ja als Junt-Version im Mainboard, also ja. im Main-Set. Ich weiß nicht, ob Leute da sich irgendwie, ob der irgendeine Anspielung auf irgendwas ist und wir deshalb der Winter heißen muss. Aber da hätte ich mir einen anderen Namen gewünscht, bin ich einfach ganz ehrlich.
Ansonsten, aber soweit ich weiß, ist es tatsächlich bei allen Charakteren so. Also wir haben ja auch den Vol'Gavoth, der ist ja auch nochmal im Mainset mit einer anderen Karte. Simone kommt als All-Knowing und Winter hat quasi auch eine Commander-Set-Version und halt eine
Booster-Set-Version. Jetzt, wo du das sagst, mir vorher nicht aufgefallen. Ist mir jetzt nur bei Winter aufgefallen.
Ich hätte auch am Anfang gedacht, weil Winter ist auch so ein deutscher Name, den man auch so, okay, wieso lese ich hier zu viel Winter?
Yeah, aber, genau. Aber gut, guter Hinweis. Finde ich spannend. Ich mag die Karte tatsächlich. Finde das Deck, die Deck-Idee sehr spannend. Es erinnert mich sehr stark an Meeren, wo man ja aus dem Friedhof auch rausholt. Und auch der Deckaufbau ist sehr stark einem Meeren-Commander-Deck nachempfunden.
Ja.
Aber halt ein anderer Twist, weil man halt auch immer wieder Sachen exilt und man muss ja immer seinen Friedhof hochhalten und so weiter. Deswegen ist es anders als Meeren, aber Leute, die Meeren mochten, können hier tatsächlich, glaube ich, einfach nochmal ihr Herz höher schlagen lassen.
Ja, ich glaube, so ein bisschen, also wir hatten das Thema ja auch schon bei den letzten beiden Decks, aber ich glaube, was mich halt hier stört, ist es halt so, wenn du einfach nur dran denkst, Golgari Commander Deck, so, dann hast du Graveyard Shenanigans, dann hast du Reanimation drin. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was mich bei dem Deck stört, dass es relativ wenig mit dazu bringt. Und klar, du hast dieses Delirium, du hast das mit den Card-Types und der Deckaufbau ist schon ziemlich gut darin, das zu unterstützen. Wir haben zum Beispiel eine Karte, über die ich lange nicht mehr nachgedacht habe, aber Dryad Arbor, was eine Land-Creature-Forest-Dryad ist, also einfach eine Null-Mana-Kreatur für 1/1, die aber auch als Forest eben zählt, also auch für Mana tappt. Du hast halt ganz viele Artefakt-Kreaturen, wo man sich vielleicht erst fragt, hey, was machen die hier? Aber es macht dann doch ganz viel Sinn. Aber auch so ein bisschen das Reanimate-Problem, gerade in Precons, ist halt, du hast sehr viele teure Spells, die nur dafür da sind, dass du sie reanimieren kannst. Aber sie sind dann leider für den Rest des Spiels, wenn du jetzt hier so ein Vile Mutilator auf der Hand hast, dann willst du den eigentlich gar nicht spielen. Also dann ist ja wie, als ob du einen schlechten Mulligan genommen hast. Und das ist halt so ein bisschen mehr das Problem, was ich an dem Deck habe, dass es mir zu wenig macht, um diese Probleme, die man eben mit diesem Reanimieren eben hat, irgendwie auffängt. Also ich würde halt am liebsten von diesen ganzen Reanimation-Targets die Hälfte rausnehmen und so einen Troll of Khazad-dûm reinnehmen, der dir halt einen Land cycelt oder ne, andere Sachen, die sich dann vielleicht von alleine in den Friedhof legen oder so.
Ich weiß, was du meinst,
ja. Und es ist so ein bisschen, ja, also ich finde das Deck bei weitem nicht schlecht und auch gerade, was wir Reprints haben, wir haben halt Reanimate drin, was halt auch so eine Karte ist, die siehst du eigentlich immer gerne. Wir haben ganz viele Planeswalker drin, unter anderem Professor Onyx, Renan Seven und Grist, die Hunger-Type, also alles sehr starke Planeswalker, die natürlich auch für den Creature-Type eben da sind, deswegen haben wir hier so viele. Selbst sowas in der Landbase wie eben hier Vault of Whispers und Tree of Tales, also Artefakt-Länder, einfach nur um da diese Doppelung wieder drin zu haben für die Fähigkeit. Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie fehlt mir dann trotzdem noch so ein bisschen der Biss. Also so ein bisschen das, was Aminato macht mit diesem, man macht Spells günstiger und deswegen ist es okay, so teure Spells drin zu haben, finde ich hier, keine Ahnung. Ich sehe schon das Problem auf meiner Hand, wenn ich die Deckliste nur lese, so. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Ich bin ganz bei dir. Also das Deck macht eine Menge, um Sachen in den Friedhof vom Deck zu bekommen, aber von der Hand halt nicht. Du hast keinen Discarde zwei Karten, krieg ich einen Zombie. So doof es jetzt auch klingt. Auf der anderen Seite sind hier sehr, sehr viele Ramp-Spells auch drin. Also Mulch, Harrow, Sakura Tribe Elder, so die klassischen Sachen, die man erkennt. Und da muss ich sagen, es könnte halt sein, dass du irgendwann noch genug Mana hast, um die zu casten.
Das stimmt, ja, okay. Das ist ein fairer Aber Punkt.
Ich bin sehr bei dir. Es ist einfach das Problem, das ist auf jeden Fall der Upgrade, den man bei diesem Deck machen muss und kann und sollte. Da muss auf jeden Fall mehr Hand-Discard auch rein.
Ja. Oder halt auch einfach ein paar, also einfach bessere Top-Ends. Also sowas wie hier Hornet Queen finde ich halt gut. Also die kommt halt rein, wenn man sie reanimated hat oder so, bringt direkt noch weitere Buddies mit drin. Das ist ein guter Hinweis für ein Reanimation-Target, aber halt weil Multilator Multilater, wie auch immer, ist halt so eine Karte, die ist halt 7 Mana, 6, 5 aus dem Hauptset. Und zusätzlich zu den 7 Mana musst du noch eine Creature oder Enchantment sacrificen. Und dann hat er nur Flying und Trample und lässt jeden anderen was sacrificen. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde, das ist halt so ein bisschen, der ist halt wirklich nur aus Budgetgründen drin. Also hier könnte halt wirklich ein sehr guter, großer Bieter sein. Oder halt, wie gesagt, sowas, was halt irgendwie cycelt oder was man irgendwie anders noch abwerfen kann. Aber ja, wir haben ja noch einen zweiten Commander, mit dem, über den wir sprechen müssen. Und zwar Rentmore Creaking Nest. Ein 5-Mana, 5-5, Legendary Artifact Creature Scarecrow. Oh, sieht man auch nicht so häufig, ein Scarecrow als Legendary Creature. Mit Menace und Reach und dem Text, wenn es ins Spielfeld kommt und immer wenn man eine Karte spielt mit zwei oder mehr Kartentypen, kreiert jeder Spieler ein 2-2 Black Bird Creature Token with Flying. The Token is goaded for the rest of the game. Also hier geht's noch ein bisschen mehr in diese Card-Type-Situation mit rein und belohnt es quasi dadurch, dass die Gegner Sachen bekommen, die sie dann angreifen, aber einen selbst natürlich nicht, weil man hat ja eine Scarecrow. Deswegen alle Raben gehen da natürlich an einem vorbei. Wie findest du ihn als Commander?
Genau wie bei den anderen auch. Er ist ein cooler Commander, er hat nichts in diesem Deck zu suchen, gar nichts. er hat auch null Unterstützung in diesem Deck. Ja. Da ist kein andere Karten, die irgendwie Goat geben oder sonst was. Einfach nicht gut. Also die Karte selber ist gut, aber halt in dem Deck macht sie halt gar nichts. Das finde ich so schade, weil ich sehe in den Second Commands, sehe ich diese nicht generischen, geilen Commander-Decks und ich denke mir, warum habt ihr den denn nicht genommen?
Ja, total. Also, ich stimme dir dazu. Es ist auf jeden Fall ein super lustiger Commander. Also gerade auch mit dieser Goat-Mechanik in Golgari sieht man jetzt nicht super häufig. Nee. Man könnte halt irgendwie gucken, wie man das irgendwie maximieren kann, dass absolut jede Karte, die du spielst, hat zwei oder mehr Creature-Types. Mhm. Das wäre schon irgendwie ganz witzig. Also man müsste halt schon wirklich sehr tief da wahrscheinlich suchen. Aber ich meine, er funktioniert zumindest mit Winter dahingehend, dass er halt zwei Kartentypen hat und zumindest ihn dann triggert. Aber ja, ach, keine Ahnung. Irgendwie, es tut mir halt so leid, das zu sagen, weil ich glaube, das Deck an sich ist wirklich solide und gut. Aber ich finde leider das Winter-Deck leider ein bisschen langweilig. Also es gewinnt halt, also wo wir bei Jumpscare schon gesagt haben, Landfall in Simic ist jetzt wirklich nicht sonderlich kreativ. Oder halt Enchantress in Esper hat halt hier das Golgari Death Toll Deck so ein bisschen. Ja, Golgari Reanimate, okay. Ist ganz nett mit den Creature Types und so, aber keine Ahnung dafür.
Dabei muss man natürlich sagen, wir sind alte Hasen, wir sind schon ein bisschen länger dabei. Ich muss es immer wieder betonen, ich bin die Hälfte meines Lebens und ich habe jedes Commander Deck gesehen. Ich habe seit Commander 1 vor Commander 1 gespielt, ich habe jedes einzelne Commander Deck gesehen und nur weil Meeren 2012 oder so, was 12 Jahre her ist, mal ein Precon Commander Deck war, heißt es nicht, dass es nicht auch mal Zeit sein kann, denn Reanimate Golgari Commander zu bringen. Das heißt nur, dass wir dafür natürlich nicht mehr so excited sind, weil wir kennen das schon. Also nur, um das einmal ins richtige Licht zu rücken. Das heißt nicht, dass es kein gutes Deck ist. Das heißt nicht, dass man sich das nicht kaufen kann, wenn man genau das haben möchte und keine 600 Euro oder was das Meeren-Deck aktuell kostet, dafür ausgeben möchte. Dann ist das eine sehr gute Alternative.
Das ist auf jeden Fall. Also da gut, dass du es nochmal sagst. Man kommt ja manchmal ein bisschen disrespektierlich herüber, wie man denkt. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Deck. Und ich wäre auch jetzt nicht traurig drum, wenn mir das irgendwie in die Hand gegeben würde und sagt, hey, hab damit Spaß. Ich weiß, was mich erwartet. Ich weiß, was ich hier vor mir finde. Und ich hab's auch lieber, wenn sie auf Evergreen-Archetypen gehen und die gut machen, als wenn sie eine komplette neue Mechanik machen, wo es keinen Support zu gibt. Und dann muss das Deck alles tragen und du kannst nichts hinzufügen, weil es sonst nichts drumherum gibt. Also hier gibt's genug Raum zu wachsen. Und ja, das ist auf jeden Fall grundsolide. Also kann man immer noch empfehlen. Upgrades ist auf jeden Fall bei den teuren Kreaturen ein bisschen gucken, dass die mehr machen, auch wenn man sie nicht reanimaten kann. Aber ja, das soweit zu Death Toll. Bleibt uns nur noch eines, das in Anführungszeichen wohl beliebteste und beste Deck, was uns hier wohl erwartet. Und zwar Endless Punishment, angeführt von Valgavoth, Harrower of Souls. 4 Mana, 4-4, Legendary Creature Elder Demon mit Flying und Ward Pay to Life. Und whenever an opponent loses life for the first time during each of their turns, Put a 1-1 Counter on Vhalgarvoth, Harrow of Souls and draw a card. Also hier haben wir Rakdos Opponents Lose Life Matters in einem 4-Mana Planeswalker. Commander, nicht Planeswalker. Aber ja, wie findest du Vhalgarvoth? Also vielleicht noch mal zum Kontext. Wir haben natürlich Vorbestellerpreise und das ist auch Preise ist auch was wir versuchen bei Reviews so ein bisschen auszuklammern. Aber jetzt gerade in letzter Zeit mit dem Dino-Deck aus Ixalan oder dem Squirrel-Deck aus Bloomborough etabliert sich das irgendwie schon immer, dass es halt ein Must-Have-Commander-Deck gibt, was auch dementsprechend sehr teuer ist. Und es kristallisiert sich momentan so ein bisschen raus, dass Vhalgarvoth das für diesen Cycle ist, oder?
Tatsächlich. Was einfach daran liegt, dass es in Heretea ein sehr gutes, funktionierendes Commander-Deck ist.
Ja.
Auch hier, Rakdos Ping und Rakdos Life Loss ist halt ein Ding seit, keine Ahnung, 2001 oder so.
Ja.
Und dementsprechend ist es ganz viele der Karten sind alte Bekannte. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch sagen, ganz viele dieser Karten sind alte Bekannte. Das bedeutet, wir haben halt Karten wie Blood Artist, Bloodseeker, Sachen wie Mogis oder so hier drin.
Wildsmasher auch.
Wildsmasher, Grey Merchant of Asphodel. Wir haben sehr viele Staples für diesen Archetype hier drin. Mhm. Und das sind Staples, die nicht so viel kosten, weil nicht so viele diesen Archetype spielen. Mhm. Aber es ist immer schwierig, so ein Deck sich von The Scratch auf zu kaufen oder irgendwie zu beschaffen. Deswegen ist es halt oftmals einfacher, wenn man halt die Sachen sich einzeln holt. Und wenn ich mir dann zum Beispiel anschaue, was in dem im Esper drin ist, oder auch was in dem Grün-Schwarzen drin ist, es sind ein paar der Basic-Karten drin, ja, aber gefühlt nicht so viele wie in diesem Deck. Und ich bin ja immer ein Fan davon, wenn diese Pre-Constructed Decks sehr viele Basic-Karten für den Arc-Typ, den sie supporten, auch mittragen.
Ja, definitiv. Also Rakdos allgemein ist halt sehr, sehr auf diesen Archetyp dann auch gebaut. Also nicht umsonst ist sowas wie Kadur Doomscourge der Hauptcommander gewesen von diesen Starter-Commander-Decks, die wir mal hatten. Der ist übrigens auch hier drin. Deswegen, also es stimmt schon, was du sagst, dass es halt einfach schon sehr viel in diese Richtung geht. Und Vhalgarvoth auch hier designmäßig, wenn man jetzt nur das Game-Design bewerten würde, fällt das auch in dieselbe Kategorie von wegen so ein bisschen generisch gut. So. Immer wenn man den Gegner dazu bringt, live zu losen, sei es durch Damage oder durch Drain-Effekt oder sowas, einen Counter drauf und eine Karte ziehen, ist top. Was soll man dazu sagen? Kann man nicht viel gegen tun. Ist ein super Commander, wird sich wahrscheinlich sehr dynamisch spielen, gerade mit den ganzen so Sacrifice-Effekten, Blood Artist, Bloodseeker, auch sowas wie Harsh Mentor, also diese Punisher-Effekte, die werden da auch ziemlich gut sein. Das gekoppelt mit sowas wie Rampaging Ferocidon, was hier drin ist, also Players Can't Get Life und diese ganzen Geschichten. Also einfach so wie sagt man, inevitable, also ein unausweichliches Ende zu finden mit diesen andauernden Pingen und diesem andauernden Schaden machen. Es ist glaube ich, was einfach sehr vielen Leuten Spaß macht. Und Rakdos ist da ja auch einfach ziemlich, ziemlich gut drin. Lustigerweise, ein kleiner Champion wird hier auch gereprintet. Keine teure Karte, aber Rakdos Charm hat lustigerweise in der Folge Underworld Championship vom Ender Demon Highlander, wo ich dabei bin, eine tragende Rolle gespielt. Und da kann man ja auch mal verweisen. Ich habe gehört, du bist vielleicht hier und da mal noch da zu sehen bei der Underworld Championship. Also vielleicht kann man dann noch dich noch mal auch noch mal erkennen.
An diesem Wochenende, wo ihr das hier seht, wird das Video online kommen und auch von mir noch der Vlog dazu online kommen. Das
heißt, sehr gut.
Hat schon gemacht. Und ich habe gegen Vhalgarvoth tatsächlich auch gespielt und kann da auch aus Erfahrung sagen, der ist wirklich gut, aber der Deckbauer von Elder Demon Highlander hat noch so viele krasse Karten gefunden, die mit dem stacken, wo ich mir gedacht habe, oh Junge, wir haben noch gar nichts gesehen von diesem Vhalgarvoth, wenn wir das Startdeck anschauen. Ja, es sind ein paar Basic-Karten drin, aber die Upgrade-Karten dafür, oh Junge, da gibt's einigen Spielermannskram.
Ich glaube, da kannst du auch so viel machen. Also allein, was ich mir schon gedacht habe, so wenn du Schaden machen würdest, wenn du eine Karte ziehst, so, das wäre ja dann auch schon so ein Ding, wo man das ganz gut nutzen kann, dass du dann noch weiteren Schaden verteilst.
Jedes Versorgungsmoment kriegt der Spieler, der dran ist, einen Schadenspunkt. Gibt es eine ganz kleine Verzauberung in Monorot für ein rotes Mana? Ja, okay. Bin ich wieder dran, hab drei Handkarten mehr und meine Kreatur 7-7, go.
Genau, und es zählt ja vor allen Dingen, whenever an opponent loses life. Ja. Das heißt, wenn du im, der Spieler links von dir fängt seinen Zug an, du schaffst es, jedem Einzelnen einen Schaden zu machen, ziehst du drei Karten in einem Turn.
Und nee, es ist auf their turns.
Ah, okay, schade. Ich dachte gerade, das heißt, man könnte das, okay, da, daran haben
sie gedacht. Nee, du kannst es nicht komplett brechen. Also sie haben diesmal, das muss man auch bei den Commander dabei sagen.
Ja.
Wir haben sonst immer solche Commander, wo man sagt, oh Junge, das könnte broken sein.
Ja.
Das haben sie dieses Mal wenig. Also ich habe den Balloon Man gespielt. Ich kann euch sagen, der Balloon Man ist broken. Aber ansonsten sehe ich da nicht so viel an brokenen Commandern tatsächlich.
Ja, ja, ich Balloon Man ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Favorites. Der einzige Grund, warum ich mir den noch nicht rausgelegt habe, um mir ein Deck drumherum zu bauen, ist, weil das wäre, glaube ich, mein drittes oder viertes Boros-Deck, was ich dann dieses Jahr gebaut
hätte. Ich kann dir sagen, es wäre ein anderes Deck als das, was du je gespielt hast.
Ja, okay.
Weil
okay, okay.
Dieses Kombo-Potenzial von diesem kleinen Ballonmann ist insane gut. Und ich finde es sehr schade, dass darum kein Precon gekommen ist. Aber ich kann es verstehen, weil er geht halt mit, ich habe es fast geschafft, Infinite zu gehen, wenn ich nicht gestört worden wäre. Ich hätte es in der Runde, in der ich gestorben bin, die Runde danach hätte ich nochmal Infinite gehen können.
Mhm.
Und ich habe halt in einer Runde irgendwie 34 Damage oder so mit ihm geschossen, weil Mere Battles 4 ist halt insane gut, selbst wenn du sie nur einmal kopierst.
Ja.
Immer und immer wieder.
Ja.
Und es ist halt, also der ist wirklich gut. Und das finde ich halt so ein bisschen weird, weil normalerweise war es immer so, du hattest coole Commander in dem Mainset. Und dann so extrem krasse Commander-schreiende Karten als Commander im Commander-Deck.
Ja.
Und dieses Mal, gerade bei Duskmourn, finde ich es genau andersrum. Also ich finde den grün-schwarzen Winter nicht annähernd so interessant für den grün-schwarz-roten Winter.
Mhm. Ja.
Ich finde nicht annähernd, also gut, ich sag mal, dass das Esper ist ganz nett, das ist ganz cool, das ist auch was Neues. Das schreit schon Commander, das ist okay. Das muss man jetzt auch sagen, das passt. Aber die anderen drei, muss ich sagen, finde ich so generisch, könnte auch an der Zweifarbigkeit liegen, dass ich lieber die aus dem Mainset irgendwie gehabt hätte.
Ja, den kann ich nachvollziehen. Also ich muss auch sagen, Vol'Gavoth aus dem Mainset, die Mythic, die ist auf jeden Fall gut, ne? Eine richtig krasse Karte. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen froh, dass Vol'Gavoth in dieser, ich sag mal, abgespeckten, generisch guten Variante da ist, weil ich finde sein Character-Design, dieses, so Final Fantasy-Endboss-Scott-mäßige, halt schon irgendwie ziemlich geil. Und wenn, dann würde ich auf jeden Fall ganz gerne ein Commander-Deck um ihn dann bauen, einfach nur, weil der dann deutlich spielbarer ist als Commander, als der andere. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das ist so ein bisschen, ja, die Komplexität in den Commander-Decks rausgeht, was ja aber auch nichts Schlechtes sein muss. Es sorgt halt nur dafür, dass die Sachen weniger excited sind, die man in den Decks hat.
Was mich sehr verwundert, ist einfach, dass in diesem Deck, in diesem Vol'Gavoth-Deck, einfach Witch Clinic drin ist. Und wo man dem Commander Lifelink gibt. Ich hätte mit allem gerechnet. Nur nicht, dass das Rakdos-Deck Lifelink kriegt.
Ich glaube, die Idee heißt halt wirklich, dass du auch mit dem Leben irgendwie zahlst, sodass halt an alle Opponents kriegen quasi Schaden. Weil zum Beispiel, das ist ja sowas wie Stormfist Crusade at the beginning of your upkeep. Each player draws a card and loses one life. Also, das ist halt so ein bisschen wie hier Kirik, oder wie der heißt. Der will ja auch quasi durch Lifelink Leben dazu bekommen, um das wieder auszugeben. Also, vielleicht geht's halt auch in so eine Richtung. Aber ja, es ist auf jeden Fall. Aber es ist halt eine Karte. War ein notwendiges Reprint. Ist hier drin.
Ja, ist teuer. Ist
also,
aus Ikoria Commander, soweit ich weiß.
Ja. Und das ist halt auf jeden Fall auch ganz gut. Auch so Kleinigkeiten, wie dass wir Lightning Greaves hier drin haben, anstatt die anderen Boots, die Swiftfoot Boots. Finde ich einfach ganz nett, einfach ein bisschen Varianz mit reinzukriegen. Was wir aber noch gar nicht erwähnt haben, ist das Second Command. Das ist The Lord of Pain. Ein 5-Mana, 3 generisches, ein schwarzes, ein rotes für ein 5-5 Legendary Creature Human Assassin. Der sieht mir nicht sonderlich human aus auf dem Artwork. Doch, aber
absolut.
Also er ist halt ein Fernseher.
Ja. Erinnert mich an Turtles.
Ja, oder an den von Fallout, den Mr. House. Mr. House und Böse, Mr. Pain.
Ja, Mr. Pain, aber ich habe das halt eher mit dem Turtles, die hatte auch so einen Gegner, der in so einem Fernseher mit drin
ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist auf jeden Fall ein 5-5 mit Menace and your opponents can get life. Das ist schon mal sehr hilfreich in dem Ping-Deck. Whenever a player casts their first spell each turn, choose another target player. The Lord of Pain deals damage equal to their mana value to the chosen player. Also hier so ein bisschen die Tagline von ihm als Commander wäre so ein bisschen, du hast es dir selber oder ich habe es dir nicht angetan, er war's, weil du quasi belohnst, dich mit anderen Leuten irgendwie abzusprechen. Also ich sehe zum Beispiel auch schon so eine typische Anfrage, die man mit dem Commander haben kann, so, hey, du hast jetzt was für 5 Mana gespielt. Ich habe 5 Schaden zu verschießen, wohin willst du denn? Dass man so ein bisschen die Verantwortung abgibt an jemanden und so nicht als der Böse dasteht. Was hältst du vom Lord of Pain?
Er ist einer der wenigen, wo ich sage, den kann man auch als Commander da drin spielen. Mhm. Weil er halt auch in der Richtung geht wie Fierce Wildsmasher und so weiter und so fort.
Ja.
Das Problem ist, dass dieses du darfst bestimmen, wer den Schaden schießt, deswegen habe ich das nicht getan. Das funktioniert halt auch nur so und so lange in einer Spielgruppe.
Ja.
Wodurch den als Commander zu spielen, glaube ich, einfach keinen Spaß macht. Mhm. Ich finde ihn selber als 5-Banner 5-5 Menace, Spieler können kein Leben dazu halten, sehr gut.
Ja.
Also auch den würde ich anders bauen. Das ist, er hat einen Buddy im Wildsmasher The Fierce, ganz klar, keine Frage. Aber dann frage ich mich, okay, was noch in diesem Deck? Und dann hört es halt wieder auf. Das ist halt wieder dieses schade Ding. Aber wenigstens hat er den Wildsmasher, der lustigerweise halt sehr, sehr gut mit Lord of Pain funktioniert.
Ja, definitiv. Also ich glaube, man könnte dieses Deck so nehmen und in ein paar andere Richtungen bauen. Dadurch, wir haben auch zum Beispiel den Rakdos Lord of Riot hier drin. Also es gibt ein paar Legendaries, die hier drin sind, die man, ne, wo man schon eine solide Grundlage hat, wenn man darum bauen möchte. Also auch sowas wie Kervek the Merciless wäre noch mal eine andere Richtung, wobei der sehr teuer ist. Aber ja, ich finde Vaigavoth als Hauptcommander des Decks eigentlich schon ziemlich gut. Und ich glaube, ich muss auch leider d'accord gehen mit der Meinung des freien Marktes anscheinend, dass sich hier auch das beste Deck so ein bisschen rauskristallisiert hat. Also allein das neue Design mit Vaigavoth ist halt so generisch Rakdos Good Stuff. Den kannst du quasi alles Mögliche reinstecken und der wird funktionieren.
Ja, das ist richtig.
Plus halt die Reprints, die da drin sind, die sind schon sehr, sehr gut. Also auch sowas wie Gravens Cairn, eins dieser Filterländer, die wir jetzt noch nicht so häufig gesehen haben in diesen Reprints. Das Deck scheint, also macht halt auch einfach Bock, wenn man das so sieht. Also viele auch so Lieblingskarten mit drin, wo ich denke, okay, das macht, da kriege ich selber schon Bock, das einfach zu zocken so. Und das ist halt was die anderen Decks bisher noch nicht bei mir ausgelöst haben, einfach nur beim Lesen. Mhm. Aber wie siehst du das denn mit Endless Punishment?
Ich find's gut. Ich find's auch wirklich, wirklich gut als Deck. Wie gesagt, ich find's sehr generisch.
Ja.
Und generisch gewinnt bei mir halt nie einen Preis.
Ja, ja, klar.
Dementsprechend bin ich tatsächlich eher beim Esper-Deck. Aber es ist ein gutes Deck. Sie sind generell alle dieses Mal nicht so schlecht. Wenn man
ja
diese generischen Decks braucht. Weil, wie gesagt, wenn man halt noch ein Golgari Reanimate braucht oder noch ein Simic Midrange-Deck oder so, das funktioniert alles ganz super. Mhm. Die Landbase sind bei allen ganz gruselig schlecht.
Ja.
Also wirklich dieses Mal haben sie sich noch mal hart untertroffen im Vergleich zu dem, was es sonst war. Und ich meine, wir haben ewig keinen Temple of the False God mehr gesehen und hier sind Temple of the False Gods drin.
Ja.
What the freaking. Dementsprechend, ja, die sind alle nicht verkehrt. Wenn man was hat, was man spielen möchte, kann man die, glaube ich, alle ganz gut benutzen. Wer hat denn schon schlimmere 4 Commander-Decks in verschiedenen Editionen drin?
Genau. Und dementsprechend, also auch die Reprints in den meisten Decks funktionieren auch für die Typen, die sie halt eben darstellen. Ja. Also im Simic sind ganz gute Sachen drin für Landfall-Geschichten. Das Golgari-Deck hat ganz gute Reanimate-Geschichten mit drin oder so Golgari-Goodstuff-Sachen. Rakdos hat ganz viele tolle Pinger und Aminato hat so ein bisschen dieses Enchantress-Support in den Farben mit drin. Also das funktioniert schon alles ziemlich gut. Ja. Und da würde ich auf jeden Fall d'accord gehen. Wenn du die jetzt ranken würdest, was wären so deine ersten Picks und was wären so eher die Sachen, die du skippen würdest?
Nach Favorite oder nach Power?
Nach dem, was du empfehlen würdest.
Neulingen oder Leute, die schon länger spielen?
Kannst du spezifisch machen, wie du magst. Genau.
Wenn es Neulinge sind, würde ich tatsächlich hingehen und würde das Death Toll, also das Grün-Schwarze und das Grün-Blaue, weiter höher ranken, weil sie für Anfänger besser geeignet sind. Endless Punishment und Miracle Worker würde ich bei Leuten, die schon länger dabei sind, soweit ranken. Und würde dann eben sagen, ob sie schon entweder das Enchantment oder das andere gespielt haben, wird dann dementsprechend das höher setzen.
Ja.
Mein persönlicher Favorit ist und bleibt das Enchantment. Das Esper-Deck ist wahnsinnig gut. Miracle Worker ist so ein Deck, wo ich sage, ja, die schreiben wieder alle drunter, Blacky findet das blau-weiße Deck toll, wie großartig. Ist halt, ja, ich finde die blau-weißen Decks meistens am coolsten. Und dementsprechend.
Ja, ich glaube, bei mir wäre das Ranking, also ich würde mich am meisten freuen, glaube ich, über Endless Punishment, wenn man das noch irgendwo abgreifen würde für einen okayen Preis. Also ich würde kein Precon-Deck für 60 plus Euro kaufen. Also egal wo, egal wie verlockend das Deck, das lohnt sich halt nicht. Die sind aber auch nicht darauf ausgelegt, zu teuer zu sein. Deswegen, das sind Scalper-Preise oder schlechte LGSs, die diese Preise ansetzen. Also das besser nicht kaufen. Aber das wäre mein erster Pick, vielleicht noch wirklich gleichzusetzen mit dem Aminatu-Deck, weil ich es auch ziemlich gut finde, ziemlich spannend finde. Das Winter Cynical Opportunities-Deck funktioniert schon, wird mich aber tatsächlich am wenigsten ansprechen. Da würde ich tatsächlich noch eher zu Simone Mystery Unraveler irgendwie greifen, weil ich da zumindest die Mechanik dann doch ein bisschen spannender finde mit diesem Aufdecken. Es macht irgendwie mehr Sinn als dieses generische Reanimate, aber anders so. Ja, das wäre so mein Ranking. Aber genau, wie viel wichtiger ist, was sind denn eure Rankings von diesen Commander-Decks? Habt ihr schon ein paar in der Einkaufsliste euch schon zugelegt? Wollt ihr euch da ein bisschen was zum Release zu dazu holen? Oder sagt ihr, ich habe schon Commander-Decks, gerade so diese generischen, da brauche ich jetzt keine weiteren zu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und wir machen mal weiter mit Duskmourn House of Horror, dem Hauptset. Unsere Top 6 Karten aus dem Booster-Set für Magic the Gathering. Wir haben natürlich auch schon die letzten Wochen über Duskmourn ganz viel geredet. Deswegen auf ein paar Karten gehen wir nur kurz ein. Auf viele weitere Karten sind wir in den letzten Wochen schon eingegangen. Die werden wir heute jetzt nicht nochmal erwähnen. Aber das sind unsere jeweiligen Top 3 Karten, die wir persönlich nochmal besonders spannend finden, die wir besonders hervorheben wollen, jetzt wo wir das ganze Set gesehen haben. Aber die erste Frage natürlich an dich, Marc. Wie ist denn so dein Eindruck von Duskmourn? Es hat ja sehr hoch angefangen mit einem sehr hohen Hype-Level. Da habe ich das Gefühl, wir sind mir so ein bisschen in der Spoiler-Season versackt. Und jetzt gegen Ende hin, wo alle Karten draußen sind, bist du gehypt auf das Set? Hast du Bock auf die neuen Karten? Oder wie ist dein Eindruck davon?
Ich glaube, dass das Set sehr gut ist. Ich glaube, dass die Karten vor allem sehr spielstark sind. Und das finde ich so ein bisschen weird. Wir kommen aus Bloomborough, einem tiny, whiny, weeny, cuten, aber nicht starkem Set, also Power-Level-mäßig, hin zu einem grumpy, horror, 80s Powerhouse, meiner Meinung nach sogar. Ich würde es fast schon so nennen, weil ich glaube, von dem, was ich bisher gesehen habe, von dem, was ich bisher gelesen habe, ist das Power-Level, was wir hier haben, extrem hoch. Im Vergleich. Also ich würde es noch nicht ganz auf Kamigawa Neon Dynasty Ranking setzen, vom Power Level, aber schon kurz davor. Und wir wissen ja alle, Neon Dynasty wurde halt im Endeffekt nur von Throne of Eldraine jemals getoppt. Und also das Power Level ist hoch, es ist gruselig as hell tatsächlich. Und ich glaube, es sind eine Menge noch Sleeper dabei, die man noch nicht mal ganz am Schirm hat. Und da bin ich halt echt mal gespannt.
Es sind auf jeden Fall viele Karten dabei, wo ich beim ersten Lesen gedacht habe, so entweder voll nett oder halt ne voll die coole Karte, wo ich jetzt erst so ein bisschen merke, auch gerade wenn man so den Diskurs online verfolgt, wie stark die sind. Also wir hatten das letzte Mal über den Zombie-Assassin da von dir gesprochen, mit dieser Kettensäge unten auf dem Artwork, wo ich auch schon erst dachte so, ah ja, irgendwie ist das ein sehr ziemlich cooler Effekt, aber wie stark der dann am Ende dann doch ist, das ist das doch schon irgendwas, wo man so denkt so, wow, okay, sie haben hier wirklich sich nicht zurückgehalten damit. Aber bevor wir in unsere Top 3 jeweils gehen, haben wir natürlich so ein paar Honorable Mentions, wie wir es halt immer haben. Und da zuerst hervorzuheben ist das Obligatorische, die neuen Länder, die Verge-Länder. Was mir jetzt erst aufgefallen ist, dass die alle ja Verge hinten heißen. So zum Beispiel eben Hushwood Verge, ist halt diese Länder, die für jeweils eine Farbe tappen. Beziehungsweise für eine Farbe tappen und dann für die andere Farbe tappen, sobald man ein Basic Land Type auf dem Spielfeld hat. Das haben wir schon gesagt, das wird Standard auf jeden Fall bereichern. Es ist sehr gut für Commander-Decks, die halt mindestens mal zweifarbig sind. Also wenn man genug von den Basic Land Typen in der Landbase drin hast, ist das super. Kann man nur empfehlen, wird sich wahrscheinlich ganz gut so in der Mitte der Land Cycles einreihen, als was sehr, sehr Solides. Dann haben wir, wo wir bei Cyclen sind, die Leylines. Da haben wir letzte Woche noch mal ganz groß gesprochen. Gerade die rote ist schon sehr heiß im Kommen für irgendwelche Turn-2-Kills im Standard. Weiß noch nicht, wie wahrscheinlich das ist, aber auch so Staples wie halt irgendwie Leyline of the Void. Macht auf jeden Fall Sinn, die mal wieder in so einen Standard reinzubringen. Auch wenn es schade ist, Schon wieder keine neue kreative Leyline, aber mal schauen. Dann haben wir noch so Sachen wie Split Up und Unwanted Remake. Was macht die denn so besonders?
Split Up und Unwanted Remake sind Karten, die wir so noch nie wirklich in dem Ausmaß gesehen haben, tatsächlich. Also, wir haben bei Split Up tatsächlich einen 3-Mana-Removal, was, also 3-Mana-Mass-Removal, muss man hier sagen. Das heißt, ganz viele Karten, ganz viele verschiedene Kreaturen am Feld können zerstört werden, die getappt oder ungetappt sind. Und das ist für 3-Mana schon extrem krass, weil für 3-Mana hatten wir es bisher noch nie, dementsprechend sehr, sehr, sehr stark. Und auch in Weiß Unwanted Remake, das sind einfach 2 starke Removal-Spells, mit kann man Unwanted Remake kann man eine Kreatur zerstören. Und das sind starke weiße Removal, die meiner Meinung nach sehr, sehr stark gerade Pioneer beeinflussen werden.
Ja, das ist halt ein Grad an Effizienz, also so ein Boardwipe, auch wenn es ein selektiver Boardwipe ist, für 3 Mana, das ist halt schon, also meine Lieblingsgeschichte war, die du letzte Woche meintest, oder als wir angefangen haben, über Previous zu sprechen bei Split Up, man greift mit seinem ganzen Board an und zerstört dann alle ungetappten Kreaturen. Ja. Finde ich eigentlich eine großartige Art und Weise, damit irgendwie umzugehen, dass man sein eigenes Board behalten kann. Und halt, ja, Unwanted Remake, 1-Mana-Removal, ne, klar, Manifest Dread, aber das reiht sich halt sehr gut ein mit sowas wie Swords to Plowshare oder Path to Exile. Natürlich in einer etwas schwächeren Variante, aber was wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Dann haben wir noch 2 Overlords, die ich noch kurz nennen würde. Overlord of the Huntswood haben wir schon häufiger erwähnt. Ist einfach eine sehr, sehr
gute,
sehr, sehr schöne, große Karte. Die man auf jeden Fall nochmal so nochmal name-droppen kann, aber auch der Overlord of Malemurk oder Balemurk, wie auch immer, finde ich auch noch ziemlich spannend, weil auch hier das Impending ziemlich nützlich sein kann. Also wir haben ein 5-Mana-5-5 Enchantment Creature Avatar Horror mit Impending 5 für 2 Mana und immer wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, mildt man 4 Karten und dann kann man ein Nicht-Avatar Kreatur oder ein Planeswalker auf die Hand nehmen. Und warum finde ich das gut? Man kann es halt wirklich für 2 Mana 4 Karten millen und was Relevantes hier wieder auf die Hand nehmen. Ich denke natürlich sofort an sowas wie Greasefang in Pioneer, wo man auch eben diese 2-Mana-Mill-Effekte nimmt. Und darüber hinaus bleibt der ja dann eben on board als eben Enchantment. Mhm. Und so oder so, ob man was gefunden hat, was man will oder nicht, ist eigentlich egal, weil in 5 Zügen hat man dann einfach einen for free 5-5er noch oben drauf, der eben noch weiter millen lässt. Also diese Overlords, die sind ne, je nach Farbe abhängig, mal besser, mal schlechter, aber gerade den Balemurk finde ich ziemlich, ziemlich spannend, oder?
Ja, ich finde es halt besonders spannend, was man so betreiben kann. Mhm. Also was man so an Card-Design noch rausziehen kann. Es ist der Weiße zum Beispiel, finde ich, ziemlich unterirdisch leider. Ja. Den finde ich nicht gut. Aber es wird auch da bestimmt irgendjemanden geben, der den im Control-Deck einfach droppt.
Ja.
Und sagt, hey, ich spiele ihn jetzt einfach als Kontrolldeck, hast jetzt 4 Runden Zeit, ich kontrolliere dich weg und dann remove ich alles und hau dich damit halt in 5, 6, 7 Runden platt. Mhm. Also das kann ich auch sehen, deswegen keine voreiligen Schlüsse, ob der wirklich so bad ist, wie er sich liest, aber die haben schon eine sehr breite Spanne vom Power-Level.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten gibt's noch ganz viele Sachen, sowas wie Unidentified Hovership, also einfach nochmal so ein Skyclave Apparition, der selektiert, welche Kreaturen er exilt, aber ist darüber hinaus halt noch ein Vehikel, was für 2/2 fliegend eben noch attackieren kann.
Ganz schlimm ist dieser Unstoppable Slasher.
Ja.
Der 3-Mana-2/3er mit Death Touch, der halt die Leben vom Gegner halbiert, nachdem er zugehauen hat. Und wenn er stirbt, kann man den wieder zurück ins Spielfeld bringen mit 2 Stun-Countern, wenn er keine Counter hatte. Was halt zum Beispiel insane gut ist. Und den loszuwerden wird wirklich, wirklich schwierig.
Was ich auch noch gut fand, war der Enduring Cycle, oder ist der Enduring Cycle. Das Spannende an dem ist halt, also zum Beispiel Enduring Innocence, 3-Mana-2/1 mit Lifelink und immer wenn eine Kreatur mit 2 oder weniger Power reinkommt, ziehen wir eine Karte, aber das nur einmal pro Zug. Den Text haben wir schon häufiger gehört, ist fein. Aber was halt cool ist, wenn diese Kreatur stirbt und wenn sie eine Kreatur war, kommt sie aufs Spielfeld zurück und ist dann ein Enchantment. Das heißt, man hat quasi so einen Recursion-Effekt in diesen Enduring-Karten mit drin. Und gerade bei sowas wie weißen Card-Draw finde ich das schon ziemlich, ziemlich gut, weil den wirst du halt nicht so leicht los oder musst den halt 2-mal removen. Und ja, macht halt auf jeden Fall gut Freude. Aber genug der Honorable Mentions. Wir starten mal rein mit der Liste. Was ist denn deine erste Karte, über die du reden möchtest?
Meine erste Karte ist Untimely Malefaction.
Mhm.
Function.
Malefaction.
Malefaction. Es ist ein 2-Mana-Instant-Ankamm-Zauber in Rot. Ein rotes, farbloses. Und man sucht sich eins aus. Entweder zerstört man ein Artefakt. Man bekommt den Spell, den Target von einem Spell, also den Ziel von einem Zauber oder Fähigkeit, kann man changen, also umändern. Oder zwei Kreaturen können nicht blocken. Ich bin ja ein Riesenfan davon, wenn wir 2-Mana-Choose-One-Effekte in Rot haben. Ich bin ja auch ein Riesenfan von Abrade und anderen Sachen. Und hier haben wir die Möglichkeit, ein Artefakt zu zerstören oder einen Spell zu das Ziel von einem Zauber zu switchen. Und das in einer Karte finde ich, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Leute sich das, also gerade die auch Artefakt-Removal oder so spielen wollen, vielleicht das sich mal genauer anschauen können.
Ja, ich finde es halt auch ziemlich gut. Es ist so ein bisschen das, was Raid gegen Kreaturendecks ist, ist das gegen Spellstack. Also gerade wenn man, also ich sehe Untimely Malfunction tatsächlich mehr in so einem Izzet-Deck, wo man quasi ihn so als eine Art Counterspell in so einem Counterspell Wars irgendwie ansiehst. Also von wegen, man spielt was, der Gegner countert das, man spielt dann Untimely Malfunction und target dann einfach den Counterspell irgendwie selber, weil man das Ziel ja irgendwie nehmen kann. Und das ist halt eine Funktion. Natürlich, in Commander, du hast ja sowas wie Deflecting Swat, das ist halt auch noch eine ganz gute Möglichkeit, Artifact Removal und so einen Effekt mit reinzubringen. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, das ist, ich glaube, ziemlich selten eine tote Karte in der Hand. Und das macht es auf jeden Fall wertvoll. Und das auf eine Ankommen.
Ja, ist gut.
Das ist ziemlich, ziemlich gut. Lustigerweise, meine erste Karte ist ebenfalls eine Ankommen und ebenfalls 2 Mana. Und ich habe sie erst gelesen und war mir nicht so ganz sicher, ob sie da irgendwas richtig gemacht haben, ob da nicht noch ein Mana fehlt. Aber es ist tatsächlich Sheltered by Ghosts, ein 2-Mana-Enchantment-Aura mit Enchant Creature You Control. Enchanted Creature gets +1/+0 and has lifelink and ward 2. Also, wenn man das targetet, hat das einen gewissen Schutzeffekt. Aber jetzt kommt's. When Sheltered by Ghosts enters, exile target non-land permanent and opponent controls until Sheltered by Ghosts leaves the battlefield. Das heißt, wir haben hier quasi einen Oblivion Ring Effekt, einen Effekt, den wir eigentlich immer bei 3 Mana haben, wo es auch in diesem Set wieder einen 3-Mana Oblivion Ring Effekt gibt. Sowas wie auch Unidentified Hovership ist ja auch eine Variante davon. Auf einem 2-Mana-Aura, die der Kreatur noch Lifelink und Ward gibt. Das heißt, wenn man selbst mit Creature Removal das nutzt, um diesen Aura-Effekt auszunutzen, um quasi die Kreatur zu entfernen, um dann sein Stuff wieder zu bekommen, muss man hier halt 2-Mana extra zahlen. Das heißt, das wird auch noch mal schwieriger. Und wenn sie halt einfach liegen bleibt, ist man nicht nur ein Blocker losgeworden, sondern kann auch mit Lifelink die Diskrepanz zwischen sich selbst und seinem Gegner in Life Total noch weiter ausbauen. Und ich sehe das sofort. Ich hatte Flashbacks zu den frühen Lurus Aura-Decks in Pioneer, die es da mal gab. Und so ein Teil von mir wünscht sich halt immer noch eine Rückkehr von diesen Enchantress oder Enchantment Aura-Decks. Und ich finde, wenn es sowas geben würde, dann ist Sheltered halt bei Ghost auf jeden Fall besser als jeder andere Removal-Spell, den wir halt haben. Weil er targetet ja auch jede Non-Land Permanent, unabhängig von Mana-Kosten und Power, und sorgt halt eben noch dafür, dass man eben eine größere Kreatur hat, sein Boggle draußen hat oder sonst irgendwas. Und ja, ich finde das schon ziemlich krass.
Ja, ich muss auch sagen, also gerade mit Boggles, die du gerade erwähnt hast, das sind Kreaturen, die irgendwie sehr klein sind und Hexproof haben. Insane gut. Insane gut. Weil, was will der Gegner machen? Er kann die Kreatur nicht zerstören, es sei denn, der blockt sie irgendwie oder zerstört alle Kreaturen.
Ja.
Du hast einfach dein +1/+0 und Lifelink, was einfach schon sehr, sehr gute Stats sind. Mhm. Plus, du hast ja dann noch sowas wie Ethereum-Rüstung und so weiter und so fort, die dann noch +1, also wirklich insane viel Power gibt. Und das ist ein sehr, sehr cooler Removal Aggro-Enchantment-Decks. Finde ich sehr, sehr cool, ja.
Ich ärgere mich ja fast schon, dass halt, also man müsste mal gucken, ob es Boggles in Modern noch mal schaffen würde, weil da hast du ja auch noch die Totem-Armor-Geschichten oder die Umbra-Armor-Geschichten, die dann, selbst wenn die Kreatur durch einen Boardwipe zerstört werden würde, verliert sie ja nur die andere Aura. Das heißt, du hättest noch länger diesen Exile-Effekt auf dieser Kreatur. Also, ich bin mal gespannt, was Sheltered by Ghosts macht. Es kann sein, dass diese Karte nirgendwo play sieht. Es kann sein, dass sie komplett neue Archetypen aus dem Boden stampft für Pioneer oder auch für ältere Formate. Was ist denn deine nächste Karte?
Meine nächste Karte ist Marvin, Murderous Mimic.
Nein, Marvin.
In meinem Kopf ist die ganze Zeit so, ich heiße Marvin.
Ja.
Ist ein 2-Mana-2-2 Legendary Artifact Creature Toy.
Mhm.
Und Marvin, Murderous Mimic, hat alle aktivierten Fähigkeiten von Kreaturen, die man kontrolliert, die nicht denselben Namen haben wie diese Kreatur. Und das ist sehr, sehr, sehr cool. Weil viele aktivierte Effekte, gerade Tab-Effekte, will man manchmal einfach doppelt haben.
Ja.
Und die hat man hier mit doppelt. Und das ist ganz sweet. Auch sowas wie zahle 3 Mana only once per turn, kann man hiermit 2-mal machen. Und das ist sehr, 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 sehr cool. Vor allem gibt es mit ihm tatsächlich jetzt schon eine Combo, die zu jemanden rausnimmt. Weil es gibt eine Kreatur, Phyrexian Devourer heißt die, wo man halt für die oberste Karte des Decks exilen plus 1/1 Marken auf die Kreatur legt. Und wenn der Devourer sagt eigentlich, wenn er selbst irgendwie, ich glaube, 6 Marken oder so hat, wird er geopfert. Das übernimmt Marvin ja nicht. Marvin nimmt ja nur die aktivierten Fähigkeiten. Und damit kann man infinite oft, also so lange wie das Deck halt hergibt, sein Deck exilen, halt eine Menge Damage mit ihm fahren.
Ja, das ist halt immer sowas, ne? Immer so, das habe ich, wer ist die Karte? Agatha Soul Cauldron.
Ja.
Die ja auch die aktivierten Fähigkeiten aus dem Friedhof auf dein Feld gibt. Und ich habe nach diesem Text gesucht, aber dadurch, dass du die Kreaturen auf dem Board hast, das ist halt Downside und Upside, weil das Coole bei diesem Agatha Soul Cauldron Deck war, du kannst halt einfach alles millen, was du brauchst.
Ja.
Und hast dann das on board. Das macht Marvin natürlich nicht, aber auf der anderen Seite kannst du halt auch Kombinationen haben, die man halt auch sonst nicht, die nie gedacht waren, auf einer Kreatur zu haben. Also, woran ich bei solchen Effekten immer denke, ist halt sowas wie der Voldaren Thrillseeker. So, ein Mana, sacrifice die Kreatur und du schießt den Schaden direkt weiter. Wenn du das halt kombinierst mit einem aktivierten Effekt, der sich wiederholen lässt, wie du halt meintest mit diesen Phyrexian-Kollegen, kannst du halt Marvin einfach in diese Selbstzerstörungsbombe irgendwie bauen, die dann den Gegner sofort rausnimmt. Also, auch wenn man jetzt noch keine Combo mit Marvin irgendwie im Kopf hat, ich glaube, man muss nur lange genug in diese gruseligen Augen in diesem Artwork gucken und man findet schon irgendwie eine Infinite wieder daraus. Also Marvin hat ein sehr großes Potenzial auf jeden Fall.
Ein großartiges Artwork.
Ist großartig. Es geht wieder in die Richtung Giggling, Skitter, Spider oder was wir da letzte Woche
hatten. Ganz gruselig ist dieses Doppel-Artwork, weil Marvin da so eine komische Hand
Ja. Also ich muss sagen, ich finde es schon geil, aber ich finde es auch ein bisschen scary tatsächlich. Meine zweite Karte für heute, für diese Top 3, ist Screaming Nemesis. Eine 3-Mana 3-3 Creature Spirit with Haste. Und wenn whenever Screaming Nemesis is dealt damage, it deals that much damage to any other target. If a player is dealt damage this way, they can't get life for the rest of the game. Und der letzte Satz ist eigentlich das, warum es richtig relevant ist. Agro-Decks haben halt immer dieses Problem mit diesem Life-Gain kann halt, also jetzt zum Beispiel gerade in Pioneer haben wir halt sehr viel mit Angels, jetzt gerade wo Amalia gebannt wurde. Das heißt, da so einen Text zu haben, der, egal ob Screaming Nemesis überlebt in einem Combat-Step oder sowas, sobald er diesen Schaden von diesem Punisher oder von diesem Boros Reckoner-Effekt, das ist ja eigentlich, wenn er Schaden bekommt, schießt du den Schaden weiter. Wenn man den einmal gemacht hat, dann ist quasi vorbei mit Life Gain. Und ich finde das ziemlich geil, weil das halt auch wirklich was ist, was wir so in der Form noch nicht gesehen haben. Also wir haben sowas wie Rampaging Ferocidon, Players can't get life. Das gilt aber auch nur, solange der Rampaging Ferocidon auf dem Feld ist. Screaming Nemesis dreht das halt alles um und sagt halt, okay, das ist jetzt ab sofort, ist der markiert und kann quasi keinen Life mehr gain. Und das auf einem 3-Mana 3-3 mit Haste. Also wenn man nicht aufpasst, ist der halt auch schneller draußen und hat angegriffen, als man hingeguckt hat. Also, ich finde den, ist ein ziemlich spannendes Design, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob er tatsächlich, ob 3-Mana 3-3 mit Haste schon ausreicht, um den halt gut zu machen. Aber was hältst du denn von den Screaming Nemesis?
Ich finde den als Karte sehr cool, weil er halt wirklich sehr, sehr sweet um die Ecke kommt. Er hat halt leider keinen Trampel. Wenn der irgendwie Trampel hätte oder so, dass man das irgendwie noch macht oder irgendwie, Das Spannende ist ja, man will ja mit ihm angreifen und wenn der Gegner genug Lifelink hat, dann blockt er den einfach nicht.
Ja.
Weil es geht ja darum, dass er Schaden bekommen muss und diesen Schaden dann pingen muss und dann bekommt der Gegner kein Leben mehr.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schwieriger zu erreichen, als man denkt. Es sei denn, man nimmt sich als Vorbild so ein bisschen das Deck von, was wir gerade hatten, das rot-schwarze Pinger-Deck. Aber ansonsten ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, seinen eigenen Kreaturen Schaden zuzufügen. Ja. Dino-Spieler wissen, wovon ich rede.
Ja. Aber ich finde es ganz geil, weil gerade wo du Dinos meintest, ich finde solche Karten in Zusammenhang mit ihm wie Reckless Rage, könnte ich, sobald der draußen ist, könnte ich halt super sehen, dass man den damit quasi abused. Dass, also Reckless Rage ist ein Ein-Mana-Instant, was quasi sagt, deals 4 damage to target creature you don't control and 2 damage to target creature you control. Das heißt, zum einen machst du mit halt Screaming Nemesis erstmal 6 Schaden für ein Mana, was krass ist. Das geht zwar nicht face, aber zumindest auf eine Kreatur. Aber zum anderen triggert das halt auch eben Screaming Nemesis. Das heißt, diese 2 Schaden, die können halt auch eben zu einem Player gehen und dann halt einfach ihn von Life Gain raushalten. Und ich glaube, das könnte ich schon sehen, dass Mono-Red-Decks das halt adaptieren mit Screaming Nemesis, dann halt Reckless Rage zu spielen, um halt eben diesen Effekt zu abusen. Und dahingehend müssen wir wirklich gucken, was man da halt eben nutzen kann. Weil auch selbst sowas wie, das hatten wir letzte Woche, der Reprint von diesem 2-Mana Boardwipe, der
Pyroclasm.
Sowas würde ja auch funktionieren mit ihm. Also ich glaube, man ist da einfach ein bisschen offener, dass man auch seinen eigenen Kreaturen Schaden macht. Einfach nur, um von diesem Effekt was zu nutzen. Also ich glaube, das wird sich im Deckbuilding dann schon zeigen. Es bleibt halt nur zu sehen, ob halt Screaming Nemesis, ob das dann nicht einfach ein weiterer Grund sein wird, Turn 30 Removal Instant Speed offen zu halten. Mhm. Weil das kann halt natürlich auch sein, okay, der wird sofort wegremoved mit irgendwas, was man gerade da hat. Aber was ist denn deine letzte Karte für heute?
Meine letzte Karte ist A Withering Torment.
Quasi eine optimale Antwort auf Screaming Nemesis.
Ja. Für ein schwarzes, 2 farblose, zerstöre eine Kreatur oder ein Enchantment. Du verlierst 2 Leben.
Ja.
Und das in schwarz. Und das finde ich sehr, sehr krass. Wir haben vor gar nicht so lange Zeit eine Folge rausgebracht, wo wir nochmal über den Color Pie, also den Farbkuchen von Magic, geredet haben. Und Enchantment Removal und Artifact Removal war nie etwas, in dem schwarz besonders gut war. Mhm. Jetzt beginnt es aber immer öfter, dass auf schwarzen Karten Destroy Target Enchantment oder Sacrifice Target Enchantment draufsteht. Und das, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr krass. Und dafür nur 2 Leben zu bezahlen, dafür, dass man ein Enchantment zerstören kann auf Instant Speed, finde ich schon sehr stark tatsächlich.
Absolut. Also ich finde, Withering Torment ist, glaube ich, also ich glaube, die Karte ist noch okay. Also vom was schwarz erlaubt ist. Weil ich finde, 3 Mana, um Enchantment loszuwerden, ist schon, also das willst du eigentlich nie wirklich machen. Es ist immer noch gut, dass du zu allergrößter Not kannst du es halt immer noch auf eine Creature irgendwie targeten, wenn du sonst nichts hast. Aber wir sehen ja auch so sowas wie Feed the Swarm, was das für 2 Mana Sorcery Speed macht, was das für ein Evergreen geworden ist, auch in Commander-Decks. Und das ist ja in absolut jedem Commander-Deck drin. Jetzt haben wir quasi noch eine weitere Version davon. Ich frag mich halt, wann sie wirklich den Schritt gehen, zu sagen, okay, 2 Mana, Destroy Target Enchantment, you lose X Life. Weil dann ist es, glaube ich, wirklich mit dem Color Pie Break vollendet. Das kratzt schon sehr, sehr nah dran, muss ich wirklich sagen. Aber ja, wird halt in Commander für Schwarz sofort ein Evergreen werden, weil es ist halt im Zweifel halt wirklich Creature Removal, auch wenn es ein bisschen ineffizient ist. Aber halt Instant Speed ein Enchantment loszuwerden.
Das ist schon stark.
Ist schon stark. Und ist aber auch wahrscheinlich bei Duskmourne auch ein bisschen notwendig. Mit so viel Enchantment-Support, den das Set mitbringt, muss man wahrscheinlich in allen Farben so eine kleine Antwort haben. Bei Schwarz fällt es nur immer wieder auf.
Mal wieder.
Mal wieder. Genau, dann mache ich mal noch den Abschluss für heute mit meiner letzten Karte. Und das ist Kona Rescue Beast oder Bestie. Ein 4-Mana, 4-3 Legendary Creature Beast Survivor mit Survival. Und Survival hatten wir ja auch schon. Das heißt, es passiert was, wenn diese Karte getappt ist. In diesem Fall ist es at the beginning of your second main phase. If Kona Rescue Bestie is tapped, you may put permanent card from your hand onto the battlefield. Das habt ihr richtig gehört. Das ist einfach, jede permanente Karte kommt aufs Spielfeld, wenn diese Kreatur Second Main Phase getappt ist. Und ich finde, also es ist ein bisschen weird, das so zu lesen, aber es ist halt wirklich einfach dieser Show-and-Tell-Effekt. Klar, man muss ein bisschen dafür arbeiten. Es ist auch nur eine Kreatur, die jetzt keine Evasion hat oder so. Das heißt, selbst Angreifen mit ihr könnte gefährlich sein, wenn man sie auf natürlichem Wege tappen kann, aber mit Möglichkeiten wie Convoke oder ne, irgendwelche anderen Tap-Abilities kann man sie ja auch einfach tappen lassen und kann dann, weiß nicht, einen Atraxa reinbringen. Und es gibt jetzt schon Leute, die im Reddit herumschauen, wie man mit quasi Turn 1 Ramp, Turn 2 Setup, dann Turn 3 Z und Turn 4 Atraxa in grün relativ fair rauscheaten kann. Und Ne, das ist ja auch nur Atraxa, man kann es ja dann noch mit anderen Sachen kombinieren, weil es gilt ja genauso für, wenn man will, Omniscience oder andere Enchantments oder Artefakte, die halt eben einen sehr großen Impact haben können, wenn sie mal eben reingecheatet werden. Deswegen bin ich fast schon ein bisschen überrascht, dass sie es so random auf einen 4-Mana-Rare drauf gemacht haben. Also ich weiß nicht, was hast du zu Kona?
Ich finde sie spannend. Was ich gut bei Kona finde, ist tatsächlich, wenn man jetzt in Commander denke, dann ist sie halt nur oder es oder er nur eine grüne Karte. Dementsprechend sehr spannend. Ich glaube aber, dass sie halt sehr stark Permanente ins Spiel bringen kann, wenn man das mal nicht in diesem Nahezu. Denn, jetzt muss man wieder ein bisschen in die Zukunft denken, wir haben vor ein paar Wochen darüber berichtet, dass, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich werde es einmal ganz kurz nachgucken, dass wir jetzt falsch reden, aber ich meine, korrigier mich, wenn es nicht so ist, Omniscience ist in Foundations.
Ja. Ja, da kommst du mal rein.
So, heißt, wir haben im selben Set eine 4-Mana-4-3-Kreatur, die halt Omniscience ins Spiel bringen kann.
In Standard.
Ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn man jetzt irgendwie eine Springleaf Drum oder irgendwas, was die tappt oder tappt eine andere ungetappte Kreatur oder sonst was reinbringt, kann das Turn 4 Omniscience sein?
Ja.
Oder Turn 3 mit dem Lanova Elf, die wir auch da drin haben. Das ist crazy.
Total. Also du kannst, wenn dir eine Kona auf der anderen Seite ist, kannst du einfach nicht die tappen lassen, egal was es ist. Also ich glaube, es gibt noch keine Fähigkeiten außer für einzelne Convoke-Karten, also so Wanderer Rescuer und sowas, haben wir auch in dem Set, die halt ja auch Convoke hat. Das heißt, damit könnte man Kona auf jeden Fall tappen, ohne dass man angreifen muss. Aber ansonsten willst du Kona echt nicht überleben lassen, weil es könnte zu gefährlich werden. Und wenn es einmal drin ist, also so ein Atraxa kann halt einfach einen 7 oder im Durchschnitt 3 bis 4 Karten ziehen lassen, die auch alle nochmal ziemlich stark sind. Da geht's halt einfach immer weiter. Das heißt, vor allem das Ding ist ja, Kona sacrificed sich ja auch nicht. Das heißt, wenn man das los, also wenn es einmal offen ist, kann man halt auch einfach das nochmal machen, nächste Runde und dann nochmal nächste Runde, wenn man es halt unzerstörbar macht oder irgendwie schützt. Und das finde ich halt so bizarr an Kona. Und ich glaube tatsächlich, dass sie einiges an Play sehen wird, in halt Decks, absolut, die sie im Mittelpunkt haben. So wie Greasefang Decks hat, wird es halt Kona-Decks geben, die einfach Sachen reinschieben. Ob sie halt gut sind, ist wiederum eine andere Frage. Aber ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus. Aber ja, das waren soweit unsere Top-Karten aus Duskmorn. Wir haben jetzt hier heute auch wieder einiges besprochen. Viele Sachen hatten wir schon in den letzten Wochen besprochen. Das heißt, hier nochmal der Aufruf, wenn ihr noch ein paar mehr Kartendiskussionen von uns haben möchtet, dann schaut in die vorigen Wochen rein, in die vorigen Videos oder Podcasts. Da haben wir einiges schon zu dem Set besprochen. Dein Fazit zu Duskmorn. Freust du dich auf den Pre-Release? Hast du Bock, ein bisschen Horrorkarten zu drehen? Oder sagst du, ja, war jetzt viel, gerne erstmal Pause?
Wahrscheinlich Zweiteres. Ich habe jetzt auch schon ja ein bisschen gegen Karten gespielt, einfach von Duskmorn zum Tag der Aufnahme. Und ich muss sagen, boah, ich muss jetzt erstmal runterkommen. Es ist einfach zu viel Produkt. Und ich bin an einem Punkt, wo ich nicht mehr hinterherkomme, wo ich auch mit der Freude nicht mehr hinterherkomme, wo ich nicht mehr sage, boah, da habe ich jetzt Bock drauf, ich mache das jetzt. Wodurch ich jetzt erstmal Samstag, also wahrscheinlich gestern, wenn ihr die Folge auf YouTube schaut, wenn ihr das am Freitag hört, dann morgen, gemütlich bei uns an der Uni ein bisschen Legacy spiele, ein bisschen entspanne und dann weiterschaue. Ich bin gespannt drauf, was die ganzen Produkte noch bringen zum Opening, also gerade was diese Bundle zum Beispiel nochmal mehr bringen oder auch andere Sachen, da bin ich gespannt drauf. Aber am Ende des Tages ist es ein Set, wo ich sage, ich werde es nicht passen, weil das können wir einfach nicht als Content-Kreatoren, das ist sehr schwierig.
Ja.
Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, mega geil.
Ja, total. Also ich muss auch sagen, man fühlt sich immer so ein bisschen überwältigt, auch gerade diese ganzen Informationen auch irgendwie aufzunehmen. Man muss ja auch immer dann sehen, was sind die neuen krassen Karten und so weiter. Wir haben auch sowas wie Abhorrent Oculus, habe ich sehr häufig schon gesehen, dass die Leute da sehr krass drüber reden. Aber ich habe noch nicht ganz gecheckt, warum. Aber das sind halt so Sachen, ne? Es gibt so viele neue Karten, die da mit drin sind. Und ich freue mich schon ein bisschen auf den Pre-Release. Ich habe nochmal Bock, so einfach so ein bisschen dann wirklich das Set auch zu erforschen, vielleicht hier und da ein paar Karten von unseren Toplisten mitzunehmen. mitzunehmen und für eben Pioneer-Decks oder auch für das eine oder andere Commander-Deck. Da scheinen jetzt neue Staples gerade in Schwarz auch mit drin zu sein. Mhm. Dementsprechend freue ich mich schon. Aber ich glaube halt, die Freude kommt jetzt erst in den nächsten Wochen, wenn man wirklich so ein bisschen ans Brauen kommt, ein bisschen die Decks ne, aufbessert und genau, dass man dann noch ein bisschen mehr die Karten auch wahrnehmen kann. Aber natürlich an der Stelle auch eure Frage. Wie findet ihr denn Duskmourne? Habt ihr Bock auf das Pre-Release? Habt ihr euch schon ein paar Produkte vorbestellt? Was wollt ihr so öffnen? Was wollt ihr euch im Nachhinein kaufen? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und mit Blick auf die Zeit würde ich auch sagen, skippen wir heute mal das Ask Us Anything. Normalerweise könnt ihr uns an dieser Stelle Fragen stellen, beziehungsweise das könnt ihr immer machen. An dieser Stelle würden wir sie nur beantworten. Und das könnt ihr halt eben auch tun im Discord. Einfach dort ins Ask Us Anything reingehen, eure Frage stellen und dann kommen wir bei Zeiten eben darauf zurück. Wenn ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das sehr gerne machen, indem ihr dem Kanal hier ein Abo gibt oder auch bei Marc, bei MTG Blackset vorbeischaut und dort ganz viele Duskmourne-Unboxings bewundern darf in nächster Zeit. Ja. Ansonsten könnt ihr uns gerne bewerten bei Spotify oder Apple Podcast mit 5 Sternen, das würde uns sehr, sehr freuen. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne folgen bei Instagram oder Threads, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank nochmal an Holy für das Sponsoring dieser Folge und der Hinweis, dass ihr bei weareholy.com/radioravnica vorbeischauen könnt, was es so bei Holy zu trinken gibt, denn die haben da ganz fabelhafte Energy Drinks, Hydration Drinks und Eisteesorten. Und ihr könnt uns unterstützen und noch diese Getränke genießen, indem ihr da einfach die Codes Ravnica10 oder Ravnica5 eben eingibt für 10% oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und ihr unterstützt uns dabei auch noch indirekt. Das heißt, ihr müsst kein extra Geld ausgeben, aber das Geld kommt trotzdem bei uns an. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, könnt ihr das auch sehr gerne tun bei patreon.com/gamery. So haben es diese wackeren Recken gemacht. Einmal Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.